in die Menschheit reinguckst, dann hatten wir irgendwann mal eine Eisenbahn oder halt eine Elektrik oder das Telefon und jetzt irgendwie Internet. Aber es gab noch nie den Zeitpunkt, wo so viele Grundlagentechnologien zusammenkamen. Und deswegen ist das Spannendste für mich dieses große Konzert, das wir jetzt auf jeden Fall erleben werden.
Das sagt Tech-Investor Frank Thelen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur nächsten Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Lassen Sie uns zu Beginn dieser Folge einmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. 160 Jahre ist es her, da erfand der Physiklehrer Philipp Reis das Telefon. Bis heute ein Meilenstein unserer Kommunikation. Kurze Zeit später erhellte Thomas Edison mit seiner Erfindung der Glühbirne die Welt. Und vor gut einem halben Jahrhundert, 1969, revolutionierte die Erfindung des Internets die Menschheitsgeschichte. Diese Technologien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Eine Welt ohne Telefon, elektrisches Licht oder Internet ist schlicht nicht mehr vorstellbar. Aber welche Innovationen und Technologien verändern unser Leben so radikal in der Zukunft? Genau darüber sprechen wir heute mit Frank Thelen. Frank Thelen ist europäischer Technologieinvestor, Digitalunternehmer und Buchautor. Und schon mit 18 Jahren gründete er seine erste GmbH. Heute ist Frank Thelen CEO von Freigeist Capital. Viele kennen ihn übrigens aus der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen. Vergangenes Jahr stieg er allerdings aus dem Format aus, um sich wieder verstärkt Technologie-Startups zu widmen und zu investieren. In dieser Folge sprechen wir mit ihm über das Mindset der Zukunft, das er auch in seinem neuen Buch beschreibt. Da geht es um die Chancen der Digitalisierung und den daraus resultierenden wichtigsten Technologien von morgen. Ja, hallo Frank, schön, dass du heute unser Gast bist und wir dich heute bei Alles Digital begrüßen dürfen.
Hallo Ina, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Frank, wenn man dich googelt, ist die erste Frage, wie ist Frank Thelen reich geworden? Wie würdest du uns denn diese Frage beantworten?
Durch harte Arbeit. Also ich war sicherlich auch dabei. Das ist immer, glaube ich, so durchhalten, weil ich war, also wenn man kann, also ich war ja auch mal pleite und hatte auch wirklich sehr hohe Schulden und habe auch mit der privaten Insolvenz gekämpft. Und am Ende des Tages bin ich einfach immer wieder aufgestanden, habe immer wieder weitergemacht. Und weil ich begeistert war von Technologien und das immer gemacht und deswegen aufstehen, weitermachen, hart arbeiten. Irgendwann hat man auch mal Glück und hat dann Erfolg.
Du hast ja ein Buch geschrieben, es heißt 10x DNA, das Mindset der Zukunft. Hier kündigst du an, dass die Digitalisierung erst der Anfang war und dass jetzt die Revolution der Menschheitsgeschichte startet. Was meinst du denn damit?
Ich meine, dass wir auf der einen Seite genau die Digitalisierung durch das Internet, Smartphone, Cloud passiert ist. Und jetzt stehen wir vor einer unfassbaren Situation der Menschheit, dass auf einmal durch Zufall, warum auch immer, ganz viele Grundlagen, neue Grundlagenbausteine zur Verfügung stehen. Das ist sowas wie die Blockchain, 5G, Quantencomputer, 3D-Druck, Roboter und so weiter. Da kommt ein großes Konzert an neuen technologischen Möglichkeiten mit der Digitalisierung, die ja jetzt in Deutschland nicht unbedingt so weit, aber doch weltweit an den ein oder anderen Ecken stattgefunden hat. Und das wird uns einfach in ein Zeitalter des exponentiellen Fortschritts bringen.
Du nanntest ja schon die neuen Technologien. Für viele von uns sind ja noch Chips oder Clouds wichtige Innovationen. Du bist aber schon in der nächsten Dekade. Welche der Technologien von morgen findest du denn eigentlich am spannendsten?
Am spannendsten finde ich das Konzert. Und das ist auch, glaube ich, wenn du in die Menschheit reinguckst, dann hatten wir irgendwann mal eine Eisenbahn oder halt eine Elektrik oder das Telefon und jetzt irgendwie Internet. Aber es gab noch nie den Zeitpunkt, wo so viele Grundlagentechnologien zusammenkamen. Und deswegen ist das Spannendste für mich dieses große Konzert, das wir jetzt auf jeden Fall erleben werden.
Du investierst ja viel in Tech-Startups. Welche Branchen schaust du dir denn genau an?
Ja, genau. Wir investieren ja in Startups oder auch in mittlerweile auch in Aktien, also in Public-Unternehmen. Und was wir da anschauen, ist genau das, diesen Baukasten der Zukunft. Also welche Teams verwenden eine Blockchain, einen 3D-Druck, Quantencomputer, künstliche Intelligenz, um damit komplett neue Produkte, Dienstleistungen zu ermöglichen, die 10x schneller, leichter, günstiger, zuverlässiger sind, als es in der alten Industrie ist und so können auf einmal Hyperloops 1400 km/h fahren und sind günstiger als ein Zug oder auf einmal bei Lilium Aviation auf einmal ein Elektrojet entstehen, der vertikal starten und landen kann und sehr sicher und sehr leise ist und keine Emissionen hat. Oder wir können mit CRISPR-Cas9 unsere eigene DNA verändern. Also das sind die gucken wir uns alle an, diese Technologien in neuen Baukasten und schauen dann, wo gibt es spannende Investitionsmöglichkeiten.
Welche Tech-Startups haben dich zuletzt besonders beeindruckt?
Also klar, da bin ich jetzt natürlich sozusagen auch sicherlich nicht ganz neutral. Aber ich muss sagen, dass Lilium Aviation schon eins der begeisterndsten Startups ist. Warum? Es ist eine echte Pionierleistung. Es ist eben nicht irgendwie, was auch eine gute Leistung ist, ein Shoppingdienst oder sowas, sondern da hat wirklich ein Team um Daniel Wiegand herum gesagt, wir bauen die nächste Generation des Flugzeugbaus, deswegen auch der Name Lilium. Und die haben es geschafft. Und das Unternehmen sind heute, glaube ich, laufen auf 1000 Mitarbeiter zu, sind wirklich weltweit in diesem neuen Markt führend. Und das ist schon Pionierarbeit, die ich mir halt noch mehr wünsche. Klar, es gibt ein Biontech, wenn man das noch Startup nennen will, was unser Leben alle verändert hat. Aber daneben ist sicherlich Lilium eins der herausragenden Startups.
Wie findest du eigentlich die besten Startups und wie gut sind eigentlich die deutschen jungen Unternehmer im internationalen Vergleich?
Also erstmal bewerten, ich glaube, wir sind auf dem Weg. Es war ja quasi, damals hat mir so eine mit Olli Samba gestartet in Berlin, auch leider viele, viele Copycats. Und heutzutage sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Wir haben eine sehr gute Forschung, KIT, TUM, Aachen. Und ich glaube, wir haben eine Chance, dass sich das Ecosystem jetzt entwickelt. Wir haben auch viel neues Venture Capital dazu bekommen. So bewerte ich das System. Wie finden wir die Startups? Wir schauen in den Universitäten. Wir sind in sehr vielen verschiedenen Gründer sozusagen Events dabei. Wir schauen ganz genau, in welchen Netzwerken passiert was. Das ist für uns eines der größten Aufgaben, wirklich die Startups früh zu erkennen, weil manche denken ja auch, ja, du Frank, du bist doch so berühmt, du kriegst doch garantiert alle Pitches auf den Tisch. Das ist nicht der Fall, sondern die Pitches, die quasi wegen meiner Bekanntheit bei uns reinkommen, sind zu 99,99% nicht gut, weil halt jemand zum Beispiel eine innovative Müsli-Mischung oder irgendeinen Campingstuhl oder keine Ahnung was bauen will, was auch alles ehrenwert ist. Aber wir suchen nun mal Antworten auf die großen Probleme. Also wie ernähren wir uns, wie speichern wir Energie, wie erzeugen wir Energie, wie kommen wir von A nach B und so weiter. Und da müssen wir selber auf die Suche gehen und das ist für uns ein großer Teil der Arbeit.
Wie progressiv sind denn die jungen Leute, die heute von technischen Hochschulen kommen und wo liegen eigentlich unsere Stärken hierzulande?
Also ich glaube, die Stärken sind unsere Ingenieurskunst, also dass oftmals der fundamentale Research und das Wissen gut ist. Unsere Schwäche ist, groß zu denken und Storytelling. Und das muss halt zusammenkommen. Ja? Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, das ist eine großartige neue Formel, um Verpackungen plastikähnlich zu produzieren, die aber dann kompostierbar sind, dann musst du auf der anderen Seite aber auch groß denken und sagen, okay, wie kann ich das jetzt wirklich skalieren? Wie kann ich die Story so erzählen, dass dann auf einmal auch Investoren Interesse haben oder auch Konsumenten darauf aufspringen? Und da, glaube ich, haben wir in Deutschland noch viel Nachholbedarf. Also dieses gute Grundlagenforschung, aber wie mache ich daraus dann ein großes Unternehmen? Das ist noch unsere Schwäche.
Und woran liegt es eigentlich, dass wir nicht so groß denken wie die Amerikaner oder die Israelis?
Gute Frage. Wir haben halt auch wenige Helden gehabt. Also wir hatten früher mal diese Zeit des Ferdinand Porsche, Siemens und so weiter. Danach ist lange nichts gekommen. Das heißt, dann wollten die besten Ingenieure immer bei Siemens oder bei BMW oder so arbeiten. Und vielleicht ist das schon das Problem, dass wir einfach verlernt haben, dass das einzelne Köpfe dann große Unternehmen bauen. Ich weiß auch gar nicht, ob Israel ist, glaube ich, auch viel von der Politik. Also ich habe da gerade einen der führenden Köpfe in den letzten Tagen getroffen, die nochmal berichtet hat, wie sie das Ecosystem dort ganz gezielt und intelligent aufgebaut haben, von Staatsseite aus, ähnlich wie in China. natürlich mit einem besseren System. Das heißt, ich glaube, am besten sind einfach die Amerikaner im Storytelling. Also die, obwohl Israel sehr erfolgreich ist, glaube ich, sind die auch nicht so stark im Storytelling.
Trotzdem verlieren wir in gewissen Bereichen ja den Anschluss. Ein Beispiel ist 5G. Da liegen ja aktuell eher die Chinesen vorn. Wie können wir denn hier verhindern, nicht abgehängt zu werden?
Absolut. Das ist ja ein heiß politisch diskutiertes Thema, dass quasi unser 5G-Netzwerk auf chinesischer Technologie basiert. Ganz interessant ist, dass wir mit Siemens noch das 2G-Netzwerk nach China exportiert haben. Und dann scheinen wir uns irgendwie nicht gut verhalten zu haben in der Forschung und Entwicklung und Investition. Denn heute müssen wir auf der anderen Seite aus China zukaufen. Ja, wir brauchen also mehr Investitionen, wir brauchen mehr Venture Capital. Dazu muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen stellen. Es fängt sowas bei ganz einfach trivialen Dingen wie einem Employee Stock Option Program an. Hört sich jetzt sehr komisch an. Das heißt einfach, dass Mitarbeiter an einem Unternehmen beteiligt werden können. Damit ist es attraktiv. Das heißt, die guten Köpfe wollen dann dort arbeiten, auch aus dem internationalen Ausland. Das haben wir bis heute zum Beispiel nicht hinbekommen, dass das steuertechnisch irgendwie einigermaßen vernünftig möglich ist. Wir müssen mehr in unsere Universitäten noch investieren. Wir müssen eine Gründerkultur fördern, dass man auch sehr einfach Unternehmen schaffen kann und so weiter. Das ist eigentlich leider ein 360-Grad-Problem. Und dann haben wir eine Chance, wieder Anschluss zu finden. Ich glaube nicht, dass die Innovation aus den großen Unternehmen kommen wird. Das sieht man immer wieder im Rahmen eines Paradigmenwechsels. Sind meistens die großen bestehenden Player nicht in der Lage, umzuswitchen. Man sieht es gerade in einer der größten Industrien der Welt, der Autoindustrie. Dort findet gerade ein Wechsel statt vom Verbrennermotor hin zum Elektroantrieb. Und die Großen schaffen es nicht. Und der neue Tesla, das ein Startup ist, das schafft es. Und das sehen wir ganz viel. Das habe ich damals schon in der Fotografie gesehen, wo ich das Glück hatte, einen Weltmarktführer aufzubauen und Fuji und Kodak und Aquas einfach nicht geschafft haben.
Aber ist es nicht auch so, dass große Konzerne, zum Beispiel Autokonzerne, auch das Wissen der Startups nutzen und sich so auch erneuern?
Ja, so einfach ist es nicht. Weil wenn jetzt Volkswagen, sag ich mal, ein Startup kaufen würde, was sie ja tun, also die kooperieren zum Beispiel sehr stark mit Mate, da hat das Unternehmen Rimac gegründet, ganz, ganz toller Kopf, toller Unternehmer. Aber der Mate macht immer noch seine eigenen Sachen und wird jetzt nicht Volkswagen retten. Also wäre eigentlich eine gute Idee, ihn zum CEO zu machen. Das wäre eine noch stärkere Revolution als Herbert Diess. Aber so geht es leider nicht so einfach. Also wenn du jetzt so schon ein gutes Business hast, wie ein Apple und Amazon und diese unfairen Vorteile, dieses Flywheel hast und kaufst dir noch gezielt eine AI-Company dazu, eine Chip-Company dazu, dann funktioniert das. Willst du einen BMW oder einen Volkswagen komplett rumdrehen und auf diese neue Software-Welt bringen, also eben nicht mehr der Fokus ist irgendwie das feinste Leder und der beste Sechszylinder, sondern der Fokus ist eigentlich Software, das auch noch zufälligerweise vier Räder hat, also wirklich ein komplett anderer Ansatz, dann reicht das nicht, hier Startups zu kaufen.
Welches neue Mindset brauchen denn große Konzerne oder deutsche Mittelständler und wie gelingt es ihnen bisher, sich umzustellen?
Bisher schlecht, ne? Und das hat auch immer wieder die Geschichte gezeigt, dass nochmal das Beispiel halt Kodak, Fujifilm, Aqua, die einfach gar nicht überlebt haben im Fotobereich durch die Digitalisierung. Und davon gibt es ja ganz viele Beispiele. Und man muss auch sagen, gerade jetzt in den letzten Tagen große Revolte gegen Herbert Diess im Volkswagen-Konzern, weil er halt eben umbauen will. Und das heißt zum Beispiel auch Arbeitsplätze abbauen, weil man einfach gar nicht so viel Arbeiter braucht, mehr Automatisierung. Und ja, jetzt wird man noch sehen, welcher Teil des Konzerns dann gewinnen wird. Das wird echt schwierig, wenn du dich intern umbauen willst und weil deine Industrie einfach komplett sich ändert. Das hat Microsoft ganz gut geschafft. Die hätten eigentlich auch sterben können, als auf einmal das Internet kam. Und das Internet haben sie komplett verschlafen. Und dann kam wirklich Bill Gates, hat natürlich auch den Vorteil, dass er auch Eigentümer des Unternehmens zum großen Teil war. Wir haben ja hier in Deutschland fast nur eingesetzte Manager, also ein BMW oder ein Volkswagen oder eine Telekom oder eine Lufthansa. Das sind ja eingesetzte Manager, denen gehört das Unternehmen ja nicht. Und Bill Gates gehörte das Unternehmen noch zu einem großen Teil. Und der konnte dann sagen, pass auf, ihr stoppt alles, was ihr gerade tut und ich will nur noch Antworten zu diesem Internet haben. Und damit hat er das Unternehmen dann gerettet und es kam ja dann der Internet Explorer und den ganzen Kram. Und dass diese Kraftanstrengung wäre jetzt quasi auch bei den Autokonzernen notwendig, dass sie sagen, stopp alles, was ihr gerade tut. Ich brauche jetzt Batterien, ich brauche eine Softwareplattform und so weiter. Und das ist natürlich eine Revolution, die schwer durchzusetzen ist.
Muss sich das neue Mindset nicht auch in den Köpfen der Mitarbeiter verankern?
Das ist ja genau das Schwierige. Wie änderst du das Mindset von Leuten, die ja das vor allen Dingen auch erfunden haben und die auch einen Stolz darauf haben, wie zum Beispiel eine Lufthansa funktioniert oder wie eine Telekom das Festnetz aufgebaut hat beispielsweise und jetzt auf einmal kommt das Mobilnetz oder halt jetzt beim Autokonzern auf einmal dieser Sechszylinder, den du seit 30 Jahren entwickelst, der jedes Jahr besser geworden ist und auf einmal soll der weg sein? Das ist eins der größten Probleme. Wie änderst du genau das Mindset, wie machst du es positiv? Es gibt einen Werkzeughersteller in Liechtenstein, Hilti, der hat zum Beispiel wirklich komplett zwei getrennte Gebäude gemacht. Auf der einen Seite wurde noch mit sozusagen Verbrennungstechnologie diese sehr professionellen Bohrer und keine Ahnung was alles angetrieben. Und auf der anderen Seite gab es ein Gebäude, komplett getrennt, da kamen die Elektrogeneration hoch. Und irgendwann wird natürlich der eine Teil dann den anderen übernehmen, aber erstmal haben die das dann so gelöst. Und solche kreativen Wege musst du finden, weil das sind Menschen. Und Menschen, selbst wenn sie es gar nicht böse oder falsch meinen, werden immer wieder Ausreden finden, warum jetzt doch noch zu früh und doch noch zu schlecht ist, auf diese neue Technologie zu schwenken. Und das ist für alle Konzernlenker, für das Management, die Führungsebene, sicherlich eine der größten und schwierigsten Aufgaben.
Wir sprachen ja eben auch von der Gründerkultur, die sich ja hierzulande noch ein bisschen mehr entwickeln könnte. Wie kann man denn hier besser fördern? Wir haben ja jetzt bald eine neue Regierung. Was sollte sie deiner Ansicht nach tun?
Eigentlich, also die sollten bessere Rahmenbedingungen schaffen. Ich habe das ESOP gerade wirklich als ganz plakatives und dummes Beispiel. Es ist so einfach, die Leute an Unternehmen zu beteiligen. Vor allen Dingen würde es ja auch dann wieder für Wohlstand in verschiedensten Ebenen quasi führen, dass nicht immer nur die Reichen reich bleiben, sondern alle mit partizipieren. Also die Politik hat eine Menge Aufgaben. Der Verband der deutschen Startups hat da ganz viele Papiere zu rausgegeben, was jetzt einfach ansteht. Auf der anderen Seite sowas wie die Höhle der Löwen als Gründershow, deswegen habe ich da auch mitgemacht, ist sicherlich auch immer wieder ein Impulsgeber. So bekomme ich zumindest das Feedback von Leuten, dass sie sich trauen, Ideen da doch umzusetzen. Das sind natürlich oftmals auch kleinere Ideen, die wir auch brauchen. Also es hilft ja auch, wenn einer, ehrlich gesagt, ein gutes Nagelstudio oder einen guten Burger-Imbiss oder andere Dinge umsetzt. Werden nicht alle Raketen bauen. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt sagen, wie können wir denn die Startups besser finanzieren? Wir haben was wie so einen Hightech-Gründerfonds, der auch 600 Startups finanziert hat, schon relativ erfolgreich. Also eigentlich sind wir auf einem guten Weg. Wir brauchen nur jetzt eine Politik, die das noch mal mehr pusht, weil bei Angela Merkel, die ich persönlich sehr schätze, war es nicht immer 100% auf dem Radar. Ich selber hatte ja auch das Innovation Council im Kanzleramt gegründet mit Doro Bär zusammen. Und wir haben da nicht immer das Gehör, glaube ich, der großen Koalition gefunden mit den Themen, weil einfach anderes anstand. Und das hoffe ich, dass jetzt in der neuen Regierung man versteht, ja, Startups bringen es vielleicht nicht direkt und man hat jetzt eine Euro-Krise oder andere Themen. Aber langfristig ist das sehr wichtig, dass wir viele neue Pioniere haben, die Lösungen bringen, die weltweit verkauft werden können, damit wir dann auch wieder ein starkes Deutschland haben.
Wie progressiv sind denn die Deutschen eigentlich beim Thema Finanzen? Also wenn ich jetzt sonntags zum Bäcker gehe, werde ich immer nach Kleingeld gefragt. Wie modern sind wir beim Bezahlen?
Sehr unmodern. Dazu habe ich auch gerade mit einem sehr, sehr guten Player eine Kampagne gemacht. Weil ich glaube einfach, es gibt immer wieder noch Stellen, eigentlich müsste man das Bargeld einfach abschaffen, weil Bargeld heißt Ressourcen, also ich nehme Bäume, ich bringe Bargeld mit Transportern, die heute wahrscheinlich zu 100% oder 99% Öl verbrennen durch die Gegend, ich verteile Viren, also Bargeld macht einfach keinen Sinn. Und deswegen glaube ich, ist in Digitalisierung ganz wichtig. Jetzt sagt man natürlich, ja, aber das Bargeld ist ja so gebaut, dass der Staat nicht weiß, wie viel Bargeld ich habe und was ich damit mache. Und das kann man alles diskutieren, weil Die digitalen Währungen und die digitalen Transfers könnten auch anonym stattfinden. Also das ist für mich eine getrennte Diskussion. Wollen wir, dass der Staat alles sieht? Kann man für und wider diskutieren. Aber es hängt nicht an der Digitalität. Ich glaube, dieses Bargeld ist einfach sollten wir einfach aufhören. So ähnlich wie Rauchen. Also auch wenn jetzt hier jemand raucht, dann tut mir das leid. Ich habe dafür einfach kein Verständnis mehr, weil es erhöht sich einfach die Gefahr des Krebses enorm. Das macht keinen Sinn und genauso wenig macht Bargeld Sinn.
Aber die Deutschen hängen schon übermäßig stark am Bargeld, oder?
Total. Ich habe das in meinem ersten Buch Startup DNA schon beschrieben und habe gesagt, genau die gleichen Argumente, die ich gerade gebracht habe. Und das war unfassbar, wie viel Feedback und auch wirklich Hass, teilweise blinder Hass mir da entgegengeschlagen ist. Aber du, ich bin unabhängig, mir ist das egal, ich sage meine ehrliche Meinung. Und ja, die Deutschen hängen am Bargeld. Die Deutschen kriegen beim Wort Atomenergie, auch egal in welcher neuen Form das ist und wie intelligent und gut das ist, einfach, es gibt halt einfach so Worte, die sind nicht mehr so gut bei uns zu hören und damit kann ich wunderbar leben.
Blicken wir einmal auf die Finanzwelt. Wie schätzt du denn eigentlich das Innovationspotenzial großer Banken ein? Welche Umbrüche erwartest du?
Ich glaube, der Branche, die ist wirklich sehr, sehr veraltet. Also ich sehe es in zwei Wegen. Das eine ist, wir haben immer wieder auch Kontakt mit den größeren Banken, also wie ist deren IT aufgestellt und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir gerade ein Finanzprodukt gelauncht. Das ist ein neues Unternehmen, was ich gegründet habe. Dort haben wir einen Aktienfonds, den jeder bei jeder Bank kaufen kann. Und es ist unfassbar. Wenn wir die aktuellen Zahlen von diesem Fonds haben wollen, es dauert teilweise 2 Tage. Wenn wir irgendwelche Orders eingeben, es dauert 2 Tage, bis wir verbucht sind. Man sieht richtig und fühlt, wie alter Legacy-Code, manchmal haben wir auch das Gefühl, es sind sogar noch irgendwie Papier und Stift mit im Prozess, Geld irgendwie noch in Deutschland von A nach B schieben. Man sieht es ja auch dann, wenn man was überweist, einfach auf ein IBAN-Konto. Das dauert ja manchmal 2 Tage. Also es ist wirklich krank, wie altbacken diese Industrie ist und sie wird verschwinden durch dezentrale Lösungen, also durch dieses dezentrale Finanzsysteme, zum Beispiel auf der Ethereum-Plattform, kann auch Cardano oder andere Plattformen werden, das weiß ich nicht. Aber auf jeden
Blockchain-Plattform, ist das nur für die Hörerinnen und Hörer oder was? Ethereum ist so eine Währung, ne? Dass man es einmal nur erklärt, weil nicht jeder kennt sich so damit aus.
Ja, also die Ethereum-Plattform ist basiert auf einer Blockchain und da gibt es eine Währung, die heißt Ether, aber es geht eigentlich nur um die Plattform und die ist quasi verteilt über ganz tausende Teilnehmer und dort kann man dann dezentral, also nicht in einem Rechenzentrum der Volksbank, sondern dezentral sagen, ich kaufe jetzt eine Aktie. Und das wird dann automatisch über sogenannte Smart Contracts geregelt und ist auch in Echtzeit möglich. Und da gibt es ja heute schon Kryptowährungen, die darauf geregelt werden, aber ich glaube, in Zukunft wird da alles drauf laufen. Also Beteiligungen, Bonds also und so weiter. Und das wird dann einfach quasi die Banken zum großen Teil überflüssig machen.
Du bist ja Sparkassenkunde, habe ich neulich gehört, und verwaltest auch dein Geld dort. Warum eigentlich?
Naja, heutzutage darfst du ja nicht auf der Blockchain handeln. Also du, wenn du jetzt siehst, wo hast du dein Geld? Klar, also ich könnte jetzt alles in Bitcoin und alles in Ether oder andere Währungen legen, das möchte ich aber gar nicht. Das habe ich auch nie propagiert, sondern ich habe gesagt, ich glaube immer so einen zweistelligen Prozentsatz meines Vermögens in Kryptowährungen. Also irgendwo muss ich dann auch noch Aktien halten, die finde ich am allerbesten. Das sind Beteiligungen an Unternehmen. Und die darfst du heute nur bei der Bank halten. Die darfst du nicht auf der Blockchain halten.
Und warum hast du dich für die Sparkassen entschieden? Also welchen Vorteil haben sie gegenüber anderen Finanzinstituten?
Also die ganz ehrlich, die Historie ist eigentlich meine Frau. Die war schon immer bei der Kreissparkasse Köln. Die war die deutlich erfolgreichere Unternehmerin als ich. Und irgendwann, habe ich auch relativ viel Geld verdient mit meinem ersten Exit. Und das habe ich dann auch einfach dahin kopiert. Und dann kam irgendwann der Filialleiter und hat ganz aufgeregt gesagt, oh, das ist aber ein bisschen viel Geld. Wollen Sie nicht mal ins Private Banking bei uns gehen? Und dann bin ich ins Private Banking der Kreissparkasse Köln gekommen und habe mir danach dann auch ganz viele andere Finanzinstitute angesehen, war da immer für das, wie Banken schlecht sind. Aber alle Banken sind schlecht. mich da gut beraten gefühlt und also oder aufgehoben. Also Beratung brauche ich jetzt nicht so viel. Und genau, deswegen bin ich noch da. Aber auch die wissen ja ganz ehrlich, was ich dazu sage. Also die Frage ist halt, wie lange braucht man noch Banken, mit welcher Funktion? Und ja, deswegen, genau, also bin ich da, bin da auch sehr zufrieden. Und vor allen Dingen ist es ja auch eine der sicheren Banken. Also soweit ich das System analysiere, folgt und Sparkassen sind, glaube ich, sicher eine der sicheren Anlegerbereiche da. Und von daher bin ich da. Insgesamt, glaube ich, in spätestens 10 Jahren werde ich mein gesamtes Vermögen auf einer Blockchain haben.
Was wäre denn dein Tipp für Sparkassenmanager? Also wie müssten sie sich erneuern? Welche Technologien sollten sie nutzen, damit sie Kunden in Zukunft halten können?
Ich habe mal vor 3-4 Jahren gesagt, wenn ich den nächsten Bankvorstand treffe und der kann mir die Blockchain nicht erklären, dann verlasse ich das Meeting. Also ja, hätte ich das durchgezogen, hätte ich viele Meetings verlassen müssen. Ja, also du musst allein schon sehen, wie so ein Volksbank oder so ein Sparkassenkonzern aufgebaut ist. Das sind ja alles einzelne Inseln. Ne? Da hast du ja eine Volksbank Würzburg und eine Sparkasse Köln und eine Sparkasse Berlin. Und das ist schwierig. Das ist quasi genauso wie unsere Bildung. Ist auch ein Riesenproblem. Unsere Bildung wird nicht zentral gesteuert, sondern wir haben einen Föderalismus. Ganz schlechtes System. Und die müssten sich erstmal zentralisieren und dann müssten sich überlegen, okay, was können wir eigentlich wirklich gut? Da ist sicherlich auch ein Stück weit Beratung dabei, weil nicht jeder hat meinen Background und meine Teams und so oder fast keiner. Da wird sicherlich auch Beratung in gewissen Teilen überleben können. Aber dann müssen Sie sich vor allen Dingen überlegen, was ist unser Angebot? Also haben wir eine eigene Blockchain, die dann sogar auch besonders gut und vertrauenswürdig für Finanzprodukte ist und so weiter. Du, ich will keine Sparkassen-Volksbankberatung machen, aber die müssen sich auf jeden Fall sehr stark ändern. Und diesen Willen erkenne ich heute noch nicht.
Ich merke schon, digital, das ist einfach dein Ding. Aber eine Frage an dich. Unser Podcast heißt Alles digital und auch mit einem Fragezeichen versehen. Was machst du denn noch gerne analog?
Also ich lese ab und zu Bücher. Deswegen habe ich ja selber auch Bücher gedruckt, weil ich glaube, das ist normal. Man sollte nicht immer nur Screentime haben, sondern man sollte halt auch immer, wenn es geht, was anderes machen. Und Bücher kann man, finde ich, genauso gut analog lesen oder vielleicht sogar noch besser oder schlechter. Da gibt es verschiedene Meinungen. Auf jeden Fall kann man es machen. E-Mails kann man eben nur auf dem Screen machen oder Präsentation. Deswegen versuche ich immer, wenn ich lese, ein echtes Buch zu nehmen. Analog, ganz hervorragend, mag ich besonders Weine aus Mallorca oder von Mallorca. Natürlich oder ein hochwertiges Essen, ja, das ist ja alles aber im Grunde genommen das, was im Geschäftsbereich digitalisiert werden kann, sollte digitalisiert werden, besonders im Staat. Im Staat ist es ein böses Verbrechen, dass das nicht passiert, weil dadurch werden Ketten unterbrochen, weil Menschen dann dort analog arbeiten und zum Beispiel Covid-Fälle können nicht sauber getrackt werden. Wir kriegen absolute Steuerhinterziehungslücken rein und so weiter. Also alles, was geschäftlich und behördlich ist, muss per Gesetz digitalisiert werden. Das ist meine Forderung an die neue Regierung. Privat kann jeder Liebesbriefe schreiben, Bücher lesen, Schallplatten hören.
Und auch mal Digital Detox ist auch ganz wichtig. Wie machst du das? Allerletzte Frage.
Ich fahre Snowboard in den Bergen und so Flightboard heißt das, E-Foil, also man fliegt so übers Wasser. Ist natürlich auch ein bisschen digital, ein bisschen Software drin, aber am Meer, das heißt, ich verbringe gerne Zeit auf dem Meer oder in den Bergen.
Flightboard, Kitesurfing oder was machst du?
Nee, Kitesurfing ist auch cool. Da hast du einen Drachen, der zieht dich und damit, genau, fährst du dann mit einem normalen Brett oder einem Foil. Das ist quasi das Segel unter Wasser und damit steht das Brett über dem Wasser, foilst dann quasi am Kite. Was ich mache ist, ich habe eine Jet Engine unter dem Foil und damit kann ich dann mit dem Board, auch wenn kein Wind und keine Welle ist, immer übers Wasser fliegen.
Das klingt cool. Auch nicht so anstrengend, oder?
Ja, also ehrlich gesagt, das ist anstrengend, weil die Balance zu halten, wer schon mal gefoilt ist, ist sehr anstrengend. Also ist genau so wenig oder viel anstrengend wie Kiteboarden.
Das klingt doch gut. Frank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um dein Wissen mit uns zu teilen. Herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, es war ein super Gespräch. Ciao, ciao.
Ja, und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf weitere Folgen, dann schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Alles digital. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.